Wir sind ja als Frauen auch total sexistisch aufgewachsen. Also ja, so gegenüber, komplett. Also kritischer gegen, also das muss ich auch sagen, das ist auch, habe ich auch viel so dran gearbeitet, dass ich früher oft den Moment hatte, dass wenn ich Musik gehört hatte von Frauen, dass ich kritischer war. War kritischer einfach.
Ja.
Und da habe ich ganz oft, hatte ich mal Songs, habe mir so vorgestellt, wenn die so gesungen werden von einer weiblichen oder männlich gelesenen Stimme, also anders quasi, wie sie alles eigentlich war. Und habe gemerkt, dass das was mit mir machen würde. Das fand ich übel, übel gruselig, ja. Wo ich ja selbst eine Frau bin, absurd, ne?
Herzlich willkommen, liebe Community. Hier spricht die Person, die nach wie vor den Wandtattoo-Spruch Live, Love, Lesbian in den deutschen Online-Stores vermisst. Für alle, die heute zum ersten Mal mit dabei sind, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit einer Frau, deren Songs ich seinerzeit bei meiner 9-stündigen Fahrt in den Skiurlaub gehört habe und bin ein großer Fan ihrer Texte geworden und ihrer Mucke. Sie ist krass selbstironisch, ihre Musikvideos sind super stylisch und sie hat große Lust, musikalisch rumzuexperimentieren. Und ich glaube, also ich bin keine Musikexpertin, ne? Aber trotzdem, ich kann zwischen den Zeilen hören, sagen wir, wie es ist. Darum klingen ihre Songs, glaube ich, irgendwie immer anders und genau das finde ich so spannend an ihr. Ich habe viele Parallelen zu ihr und meiner Arbeit gefunden während meiner Vorbereitung auf die heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei Busenfreundin zu Gast ist. Herzlich willkommen, Musikerin und Songwriterin Mine.
Hi, wow, was ein Intro. Ich fühle mich total geschmeichelt.
Ich muss dazu sagen, vielleicht noch ganz kurz off the record. Nein, nicht off the record, wir zeichnen ja auf. Aber du bist gerade reingekommen in den Call. Du siehst fantastisch aus. Du siehst wie ein Kunstobjekt. Du wie ein Kunstprojekt, möchte ich fast schon sagen, siehst du aus. Ich finde, du hast jedes Mal, würde man denken, du bist eine neue Person. Ist das Teil deiner, ist das Teil deiner Identität? Ist das Teil deiner Rolle, deines musikalischen Schaffens? Wieso magst du diese Verwandlung so gerne, musikalisch und optisch?
Ich würde fast sagen, das ist Teil meiner Identität. Aber also mich ist auch super schwer zu trennen, dieses Rolle. Ich habe gar nicht so eine Rolle, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt nicht so eine Bühnenperson, die ganz anders ist, wenn sie auf der Bühne ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich recht ähnlich vor und hinter der Bühne, würde ich behaupten. Und ja, ich glaube, ich hatte schon immer so einen Hang, mich viel zu verändern und viel, weil mir oft sehr schnell langweilig wird, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich brauche dann irgendwie so den Kick und habe auch immer Bock irgendwie an meinen Haaren oder Brillen sind ja auch ein großes Thema für mich, weil die eben das Gesicht auch so stark verändern. Und ich war sehr experimentierfreudig schon immer gewesen. Und jetzt seit ich mich in Berlin wohne, kann ich das halt wirklich richtig krass ausleben, weil das ist den Leuten hier scheißegal, wie man rumläuft. Und das gefällt mir sehr. Gut.
Jetzt hast du auch eine richtig stylische Brille an. Das sehen jetzt vielleicht diejenigen, die den Snippet dann im Nachgang sehen. Das sieht aus wie eine stylische VR-Brille, also noch stylischer im Grunde. Kannst du irgendwas anderes dadurch sehen, was wir nicht sehen?
Also nein, die Welt ist rosa und glitzert.
Sehr gut, hervorragend. Das ist Musik in den Ohren der HörerInnen von Busenfreundin tatsächlich. Du bist 1986 in Stuttgart geboren.
Korrekt.
In Stuttgart. Ich habe eine Freundin, die mir die ganze Zeit was Schwäbisches beibringen will, aber ich finde diesen Dialekt einfach großartig, wenn man den nachmacht und parodiert. Und hattest nicht so eine ganz einfache Kindheit, habe ich gelesen, beziehungsweise in der Schule hattest du Mobbing-Erfahrungen machen müssen. Da habe ich noch gedacht, so hat das irgendeinen Einfluss auf dein musikalisches Dasein gehabt? Weil ich dachte so, ich kenne das ja von mir. Ich wurde damals auch ein bisschen gemobbt, aber nicht wegen meiner sexuellen Identität, sondern wegen meiner Nase tatsächlich.
Wegen deiner Nase?
Hä? Ja, die haben mich Miss Piggy genannt damals.
Schöne Nase, ist das los?
Dankeschön.
Also ich meine, ganz davon abgesehen, dass alle Körper in irgendeiner Weise schön sind und die Nasen gut sind, wie sie sind, wenn sie groß und klein sind. Finde ich es absurd, wenn man teilweise ja so normschön aussieht und trotzdem dafür gemobbt wird. Naja, egal, anderes Thema. Ja, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass meine Jugend war durch und durch scheiße. Ich sag's mal so gerade raus. Ich wollte immer weg. Ich wusste einfach, ich muss da durchhalten. Irgendwann bin ich erwachsen und dann kann ich da raus. Das war das Einzige, was mich, glaube ich, so ein bisschen vor rangetrieben hat. Ich hatte wohl doch auch ein paar Momente, die cool waren, so musikalisch auf jeden Fall so in meiner Jugend. Wenn ich jetzt so ans Jugendhaus denke und so, wo ich abgegangen bin. Aber so insgesamt habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und sicherlich, ich habe da auch viel geschrieben in der Zeit. Und also das habe ich niemandem gezeigt oder so, aber ich hatte immer ein Buch dabei und habe da immer reingeschrieben. Und ich glaube, durch diese Zeit ist Musikschreiben an sich so ein bisschen mein Safe Space geworden, ja, und bis heute auch geblieben, weil mir fällt super schwer, mich Menschen gegenüber zu öffnen. Aber ich kann das eben sehr gut bei Musik und ich glaube, diesen Drang, den habe ich dadurch irgendwie erst entwickelt.
Ja, voll. Ich kann das total nachempfinden, weil so Comedy-Kram und so ist dann erst entstanden, als ich gemerkt habe, okay, das ist ein Ventil. Ich hatte auch kein gutes Standing so in der Schule und dann habe ich da irgendwie mein Ausdrucksmittel, meine ja, doch irgendwie kann man das schon so sagen, habe ich da gefunden in dem Lustigsein, und das war dann auch gleichzeitig irgendwie so eine Mauer. Ich weiß nicht, also hattest du das ähnlich, dass du dass das für dich so eine Art, ja, so eine Rückzugsmöglichkeit war, auch Musik?
Ja, voll. Also ja, ne? Ich habe die emotionalsten Momente, die ich mein Leben verbracht habe, war ich wohl alleine und habe Musik gehört. Also für mich ist das ganz eng miteinander verbunden. Und dieses Verstecken kenne ich auch sehr gut, wobei ich ja von Anfang an recht melancholische Musik gemacht habe. Aber ich habe immer sehr kryptisch geschrieben. Also die ersten Songs, die ich veröffentlicht habe, also vorher habe ich vielleicht auch ab und zu ein bisschen direkter geschrieben, aber die ersten Songs, die ich wirklich veröffentlicht habe, die waren schon sehr ja, lyrisch übertrieben, sag ich jetzt mal.
Was meinst du damit?
Na, ich hab nicht wirklich gesagt, worum es geht, sondern ich habe Emotionen in verschiedene Worte gepackt, die man auf 1 Million verschiedene Arten und Weisen hätte interpretieren können. Ich habe jetzt nicht gesagt, hier geht's um die Beziehung zu meinen Eltern. Also das hätte man, glaube ich, gar nicht rauslesen können. Ich habe die meiste Musik tatsächlich über meine Eltern geschrieben und alle dachten, ich schreibe Love Songs.
Aber das finde ich ziemlich geil, dass du den Leuten die Möglichkeit gibst, da alles rein zu interpretieren und nichts. Das finde ich persönlich ja auch irgendwie total geil. Das mag ich an deinen Texten total gerne. Das kann alles sein.
Ich liebe es auch an Kunst, voll. Weil es ja, halt auch, voll. Ich finde, in dem Augenblick, wo man es veröffentlicht, gehört es ja einem nicht mehr. Sondern es ist dafür da, dass man das zu seinem Eigen macht. Und die krasseste Emotion hat man natürlich, wenn man sich damit identifizieren kann. Und das sind eben unterschiedliche Situationen, weil wir eben auch unterschiedliche Menschen sind.
Und das hat ja erst 2012, habe ich gelesen, von dir, hat das ja so richtig angefangen mit dem Erfolg bei dir. Dabei machst du ja schon gefühlt ewig, nach Tag 1, deiner Geburt hast du ja wahrscheinlich schon Musik gemacht. Und das kam ja erst ein bisschen später. Und wie ist das, wenn du das so für dich gemacht hast und irgendwie als Form der Ausdrucksmöglichkeit genutzt hast und plötzlich wird es kommerziell? Plötzlich siehst du, dass Leute da Bock drauf haben. Und ist es so, dass du irgendwie auf der einen Seite denkst, geil, jetzt sehen Menschen, was ich fühle? Oder auf der anderen Seite auch, fuck, jetzt wird das ja irgendwie groß. So, wie war das für dich?
Das ist eine gute Frage. Also 2012 war ich noch sehr weit weg von jeglichem Erfolg tatsächlich. Ich habe nur da angefangen, Sachen zu veröffentlichen. Aber das war ja wirklich so in so einem kleinen Rahmen. Mir ging es am Anfang erstmal darum, überhaupt Dinge zu veröffentlichen. Und ich war sehr überrascht davon, dass es Leute irgendwie gut finden. Ich habe ganz am Anfang so Singer-Songwriter-Contests erstmal gemacht. Da ging es mir aber nur um diese Überwindung, eigene Songs irgendwie in der Öffentlichkeit zu spielen. Das waren immer so ganz kleine Rahmen. Da waren vielleicht so 50 Leute da oder so. Und das war eigentlich schon viel. Bei der ersten Tour waren noch wesentlich weniger Leute da. 2013, da waren so 50 bei der Peak.
Ich habe mal vor 4 Leuten gespielt. Ich bin mal vor 4 Leuten aufgetreten. Da denkst du ja auch, what the fuck? Was machst du hier? Aber ich glaube, das macht eine Künstlerin oder einen Künstler aus. Nur zu sagen, ja, egal, komm.
Ja, wir hatten auch schon Gigs, wo wir mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne waren. Ja, aber dadurch, dass bei mir, also ich glaube, mein Glück ist auf jeden Fall, dass es nie so explodiert ist. Es war nie so, dass ich einen Song hatte oder ein Album und das war dann übelst erfolgreich. Sondern es wurde halt Stück für Stück größer. Ich weiß noch, irgendwann habe ich gedacht, so, ich habe ja im letzten halben Jahr gar keine anderen Jobs gemacht. Ab dem Moment war das dann mein Job, mein Hauptberuf.
Ja. Krass.
Das habe ich aber in dem Prozess gar nicht so richtig gecheckt. Irgendwann war es dann einfach so. Und seitdem ist es halt immer so Mühe für Mühe so ein bisschen größer geworden, ja. Ich bin selber total baff, ehrlich gesagt, dass es jetzt diese Größe hat, wenn ich denke, früher, ich weiß noch genau, ich war auf einem Kärntchen-Konzert in Weinheim, in so einem ganz kleinen Club. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber und dann habe ich sie gesehen und dachte mir, wow, sie hat es so geschafft, Mann. Also wenn ich mal in so einem Club spielen dürfte, das wäre so krass. So.
Wie viele Leute waren da? Oh, Zucker?
Boah, ich kann das nicht sagen, naja. Ich glaube so 150.
Krass. Okay. Ja. Du machst das Karlswerk voll in Köln mit fast 1000. Über 1000 sogar.
Das ist völlig das absurd. Ist irre. Ja. Völlig absurd, ja. Völlig absurd. Ich weiß gar nicht auch, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach nur demütig. Ich habe schon vor zwei Alben gedacht, oh, jetzt ist der Zenit. Ich dachte es einfach jedem Album, dachte ich mir. Genieß das jetzt. Das ist so krass. Du hast es jetzt genießen.
Aber wie gesund ist diese Einstellung, bitte? Wie gesund ist diese Einstellung? Ich habe das Gefühl, dass das hilft einem komplett geerdet zu bleiben. Stell dir vor, du wirst so auf den Zenit katapultiert mit irgendeinem Lied und denkst dir, fuck, wie komme ich damit klar jetzt? Und ich glaube, noch viel schlimmer ist es, wenn du ganz oben warst und dann irgendwann dieses Interesse weg ist und du ganz unten bist wieder. Also was heißt ganz unten, aber da, wo du angefangen hast. Das stelle ich mir hart vor. Ich glaube, dann ist es gesünder, irgendwie so kontinuierlich aufzusteigen.
Ja, also ich glaube, für mich ist es perfekt gelaufen. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass der Erfolg immer nicht das Wichtigste ist. Also ich glaube, wenn das halt, es darf nicht mehr als 50% sein, weil sonst ist man davon zu abhängig und ich glaube, dann geht der Spaß auch sowieso ein bisschen dran verloren. Und ich falle ja immer recht weich. Ich kann ja immer noch unterrichten, weil das war ja eigentlich mein Plan, dass ich Musik unterrichte und mit dem Geld, das ich verdiene, selber dann Musik mache und Alben mache quasi. Wenn das mal wieder so sein sollte, dann bin ich auch völlig fein, wieder dahin zurückzukehren.
Ja, also das ist, glaube ich, schon eine gute Ausgangsvoraussetzung. Wenn du da bist du also wirklich safe gefühlt irgendwie. Wie ist das eigentlich? Die Leute, die interpretieren ja wahnsinnig viel in das rein, was du machst. Also du wirst ja auch als Aktivistin irgendwie gehandelt und so und sagst selber von dir, ey Leute, ich möchte einfach nur Musik machen. Ich weiß nicht, was ihr wollt, aber so. Ist das so oder wie fühlst du dich dabei, wenn die Leute dir irgendwie so eine Rolle zuschreiben, die du vielleicht gar nicht irgendwie geplant hast zu bekleiden?
Also mit Aktivismus habe ich überhaupt gar keine Probleme. Ich äußere mich gern zu Dingen, wenn man damit was bewegen kann, finde ich das sogar sehr schön. Also für mich war das ja auch voll wichtig. So Vorbilder gab es in meiner Zeit, als ich groß geworden bin, gab es einfach sehr wenig Vorbilder. Also einfach weibliche Artists. Vor allem nicht weibliche Artists, die mit Mitte 20 erst anfangen, sondern irgendwie die meisten waren halt super jung und sahen auch ganz anders aus als ich. Und deswegen finde ich das eigentlich schön, wenn man was bewegen kann. Womit ich mich nicht so wohl fühle, ist, wenn man wenn ich halt ständig nur darauf angesprochen werde, wie es so ist als Frau in der Musikindustrie. Das war so eine Zeit lang so. Das ist jetzt eigentlich gerade wieder chilliger geworden mit diesem Album, aber beim letzten Album jedes Interview ging eigentlich nur darum. Und dann war ich so ein bisschen genervt, weil ich ja dachte so, ich würde eigentlich auch mal gerne über Musik reden. Weil das ist eigentlich mein Steckenpferd und das ist das, was ich am liebsten mache. Aber ansonsten denke ich mir immer, mir egal, wo mich die Leute reinstecken, ich kann mich ja selber für mein Leben da reinstecken, wo ich will.
Auch gut. Das ist ein gutes Zitat. Ich kann mich selber überall reinstecken. Das ist sehr gut. Nee, aber ich kenne das selber. Also das Ding ist, es gibt in der Comedy-Branche gibt es ja so Open, so Mixed-Shows, ne? Und dann gibt es immer einen O-Ton, einen Frauenslot. Den gab es früher. Und dann wurde ich für den Frauenslot angefragt. Und ich so, wieso gibt's einen Frauenslot? Was soll das? Und gleichzeitig im gleichen Zuge kam dann irgendwie das Wort Powerfrau auf.
Oh Gott,
und ich dachte mir so, oh, kommt, geht. Ich kann das nicht mehr hören. Das ist alles so, das heißt ja im Grunde auch, Leute, es ist grundlegend, Frauen irgendwie nicht da sind, damit es einen Frauenslot gibt. Ach, egal. Aber auf jeden Fall, ich kenne diese Diskussion und das nervt mich auch total, weil es irgendwie damit so viel größer gemacht wird, als es sein sollte. Man sollte einfach mit einer Selbstverständlichkeit über das reden, was wir machen halt. So. In meiner Vorbereitung zu dir habe ich ein geiles Interview gelesen und gesehen, es war eigentlich auf YouTube, darum kann ich es nicht gelesen haben, mit einer Frau, die gesagt hat, du arbeitest ja immer noch an deinem Selbstbewusstsein. Und das fand ich total spannend, als ihr darüber gesprochen habt, weil das irgendwie, ich finde, das geht irgendwie total unter, dass man sein Leben lang gefühlt irgendwie an seinem Selbstbewusstsein arbeitet. Warum machst du das und warum ist dir wichtig, auch irgendwie darüber zu reden?
Mir ist das nicht wichtig, darüber zu reden. Es ist einfach Fakt. Also ich glaube, zumindest auch in meinem Umkreis kann ich behaupten, dass alle Frauen zumindest, ja, übelst einfach Selbstzweifel getrieben sind. Sehr, sehr viel, was das Äußere angeht, aber auch die Kompetenzen, ja, ist ja auch jetzt wissenschaftlich erwiesen, ne? Wurde so viel Tests gemacht, wann bewirbt sich eine Frau auf den Job, wann bewirbt sich ein Mann auf den Job. Frauen bewerben sich erst, wenn sie das Gefühl haben, sie können irgendwie gefühlt 90% der Inhalte schon erfüllen, bevor sie den Job überhaupt beginnen. Männer, bei Männern sind es 30% oder ich glaube 70, 30 war es. Auf jeden Fall ein wahnsinniger Unterschied. Und dieses sich trauen, etwas zu machen, einfach so zu machen, ohne dass man sicher ist, dass man das auch liefern kann und gleichzeitig halt auch vor allem mit dem eigenen Körper irgendwie so Frieden zu schließen. Ich hatte einen Moment in meinem Leben, da habe ich das so eingenommen, dieser Selbsthass. Echt? Ja, und dieses überhaupt nicht okay sein mit sich selber, dass man sich gar nicht vorstellen könnte, wie soll das überhaupt weitergehen? Also, wie soll ich denn überhaupt mit mir selbst irgendwann okay sein? Weil ich so mit meinem Körper im Unreinen war. Und das ist ja also völlig absurd, wie wichtig das ist, wenn man einen so toll funktionierenden Körper hat, dass das überhaupt so viel Raum einnimmt. Jetzt so im Nachhinein finde ich das absurd. Und ich muss sagen, ich habe viel Therapie gemacht, aber trotzdem hätte ich nie gedacht, dass ich mal so okay sein kann mit mir selbst. Es hat Jahre gedauert, aber das wie jetzt. Und deswegen möchte ich eigentlich auch, weil ja viele schämen sich ja auch dafür, dass sie nicht okay sind mit sich selbst. Das muss man auch sagen. Ne? Das auszusprechen ist ja auch schwierig einfach. Weil man möchte ja nach außen hin immer selbstbewusst cool sein. Weil es ja cool ist und man wird auch mehr geliebt. Und Leute hängen lieber mit dir rum, wenn du selbstbewusst bist.
Ja.
Das heißt, du musst dich ja auch erstmal so trauen zu sagen, so, hey, ich fühle mich gar nicht gut mit mir selber. Aber auch zu sagen, hey, man kann das auch lernen. Das ist halt verhaltenstherapeutische langwierige Arbeit und anstrengend, aber it is possible. Und das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis, finde ich.
Voll. Ich glaube, wir sind ja ein Jahrgang, ne? Und jetzt fiel mir gerade ein, als du das gesagt hast, wie krass ich auch mit so Sachen aufgewachsen bin, wie so Diäten in Magazinen. Ich weiß noch, meine Mutter, die hat mir manchmal so die Brigitte dahingelegt und gesagt, komm, wir machen mal zusammen die Kohlsuppendiät. Es ist mir gerade eingefallen, absoluter Random Fact, auch noch nie erzählt. Und dann haben wir das mal so gemacht eine Woche und ich bin davon ausgegangen, dass das natürlich richtig ist, dass man abnehmen muss, dass man Gewicht verlieren muss, dass man sich irgendwie diesem Idealbild der Frauen, die da abgebildet wurden, irgendwie nähern muss. Und das hat sich noch so lange verfestigt in mir, dass man natürlich echt lange braucht, um diese ganzen Normen zu brechen, also um dahinter zu gucken und zu gucken, es gibt ja nicht nur also wir sind ja auch in diesem binären System aufgewachsen, dass es da noch viel mehr gibt. Ja. Und das ist so schwer, da rauszukommen irgendwie.
Komplett.
Das habe ich nämlich von dir auch gelesen, dass du sehr, sehr traditionell aufgewachsen bist, sehr stereotypische Lebensweisen hattest. Dein Vater ist arbeiten gegangen, glaube ich, deine Mutter war zu Hause, meine ich.
Durfte nicht mehr arbeiten gehen.
Absolut, klar, durfte nicht mehr arbeiten gehen. Und das ist ja, und du bist ja komplett anders jetzt. Also du brichst ja jegliche Norm. Und das finde ich so geil. Wie war der Prozess, bis du da hingekommen bist?
Boah, naja, ich wusste, glaube ich, schon ziemlich früh, dass ich das auf jeden Fall nicht will. Also ich wusste, glaube ich, gar nicht, was ich will. Aber ich wusste immer, was ich nicht will. Ich wusste immer, ich will nicht von morgens bis abends mit einer Arbeit verbringen, die mir keinen Spaß macht. Weil das habe ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, mit 13. Und ich habe immer viel gearbeitet, so. Und
was hast du gemacht?
Boah, ich habe alles gemacht. Also ich habe ich habe geputzt, ich habe in einer Metallfirma Schlosskästen zusammengeschweißt, ich habe ich habe Süßigkeiten und Eis verkauft im Freibad, ich habe im Callcenter gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe wirklich alles, fast alles mal so gemacht. War auf jeden Fall cool zu wissen, wie es halt auch irgendwie ist für mich so. Aber ich wusste auf jeden Fall, Geld wird für mich nie so wichtig sein können, dass ich dafür so viel Zeit aufgebe. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und ja, manche Sachen waren auch ein Prozess. Also so, ich habe schon früher gedacht, irgendwann heirate ich und dann kriege ich Kinder und so. Und dann habe ich diese Familie. Aber das hatte ich irgendwann mal den Moment, wo ich dachte, auf keinen Fall will ich Kinder haben, Alter. Ist, meine Psyche ist dafür gar nicht in der Lage. Also so, das ist ja auch alles immer so ein Prozess auf jeden Fall.
Ich glaube auch viel Umfeld. Also irgendwie, als ich nach Köln gezogen bin und so, und die Leute, die einem dann irgendwie so quasi das Gefühl geben, wo kommst du denn her eigentlich? Jetzt chill mal und geh mal, denk mal einen Schritt weiter. Die haben mir auch echt geholfen. So. Also das Umfeld ist, glaube ich, dahingehend echt, echt wichtig. Also das ist, ja. Naja, aber trotzdem finde ich das immer total krass, wie auch bei queeren Menschen ist das ja so, dass ganz oft queere Menschen homophobe Tendenzen haben. Auch ich hatte das. Ich hatte auch, weil meine Eltern halt auch sehr traditionell irgendwie sind und konservativ, hatte ich teilweise auch was gegen schwule Männer. Und ich so, und dann irgendwann, und das irgendwie zu realisieren, what the fuck, was ist das denn? Was ja, war denn da bei dir los?
Wir sind ja auch als, damit. Wir sind ja als Frauen auch total sexistisch aufgewachsen. Also ja, so gegenüber, komplett. Also kritischer gegen, also das muss ich auch sagen, das ist auch, habe ich auch viel so dran gearbeitet, dass ich früher oft den Moment hatte, dass wenn ich Musik gehört hatte von Frauen, dass ich kritischer war. Ich war kritischer einfach. Ja. Und da habe ich ganz oft, hatte ich mal Songs, habe mir so vorgestellt, wenn die so gesungen werden von einer weiblichen oder männlich gelesenen Stimme, also anders quasi, wie sie alles eigentlich war. Und habe gemerkt, dass das was mit mir machen würde. Das fand ich übel gruselig, ja. Wo ich ja selbst eine Frau bin, absurd, ne? Aber ja, das ist eben das. Wir sind halt in dieser Gesellschaft groß geworden und müssen auch eigene Denkmuster erkennen. Und entweder kann man da sagen, ist mir egal, oder man übernimmt halt Verantwortung. Aber so oder so trägt man damit einen Teil wieder zur Gesellschaft bei.
Absolut. Also das ist schon, ich glaube auch einfach diese Reflexion an den Tag zu legen und das mal so rückblickend zu betrachten und auch einzugestehen, dass man da Fehler gemacht hat oder das nicht so, oder was heißt Fehler, aber das ist halt so wahr.
Doch, Fehler.
Und dass man sich weiter,
voll.
Ja, dass man sich weiterentwickelt hat, das finde ich eigentlich auch schon sehr geil.
Ja.
Und ich habe mir eigentlich ein Zitat von dir aufgeschrieben, was hier nicht mehr in meinen Unterlagen ist. Das fand ich nämlich ziemlich cool, nur weil irgendwas, du hast mal geschrieben, rassistisches, homophobes Kulturgut hat keine Daseinsberechtigung, nur weil es alt ist. Nur weil man früher noch falscher gedacht hat, ist es nicht weniger scheiße. Das habe ich total gefühlt. Dann dachte ich auch so, es gibt so viel, es gibt so viel Scheiße, die in der Vergangenheit irgendwie richtig war, die irgendwie heute noch den Anspruch erhebt, dass es immer noch richtig ist. Und das stimmt ja nicht. So,
ja.
Und das fand ich richtig gut.
Ja, oder halt noch schlimmer, halt auch zu sagen, wie oft habe ich den Satz gehört, das hat man halt früher so gemacht. So, ja, aber deswegen ist es ja nicht richtig, mein Gott.
Ja.
Ich meine, ganz ehrlich, ich habe früher so viel Sachen gemacht, für die ich mich so absurd krass schäme. Ich habe auch das Wort schwul als Schimpfwort benutzt, Mann. Das ist, ich
auch.
Ich finde das so unangenehm und ich habe das, natürlich habe ich das deswegen gemacht, weil ich halt in diesem Rahmen aufgewachsen bin, aber das war damals schon falsch. Ich habe es nur nicht gerafft und habe mich homophob verhalten durch meine Sprache, die ich benutzt habe.
Ja, aber ich finde das so geil, dass man das so klar sagen kann. Das ist auch etwas, was ich an dir so cool finde. Das habe ich in meiner Vorbereitung so gemerkt. Du gehst halt super offen mit Dingen um, mit auch Fehlverhalten oder Fehlern um. Und ich finde, das tut so gut, wenn man das so sieht, dass du irgendwie sagst, ja, war kacke, aber ist jetzt so. Also du bist sehr klar und sehr ungefiltert. Das finde ich sehr, sehr cool.
Ja, aber weil ich es ja auch, also ich meine, ich denke mir auch ganz oft, denke ich mir, wenn ich irgendwie so, gerade wenn ich so aktivistische Sachen sage, dann weiß ich, dass ich früher genau das Gegenteil gemacht habe manchmal. Und dann weiß ich ja auch, es gibt ja auch Leute, die kannten mich in dieser Zeit. Und ich denke, es ist auch voll wichtig, selbst das irgendwie einzugestehen und nicht nach außen hin zu zeigen, hey, ich war schon immer voll woke und wusste schon immer Bescheid. Stimmt halt überhaupt gar nicht, ja. Und ich will auch Leuten, die wissen, wie ich früher auch teilweise gehandelt oder was auch Sprache benutzt habe, diese Fläche überhaupt nicht geben, zu sagen, ja, was will sie denn überhaupt? Die hat früher genau das Gleiche gemacht. Ja, habe ich auch, ja. Schäme ich mich auch für, aber ich versuche halt dran zu arbeiten. Aber deswegen muss man, finde ich, halt auch immer an sich arbeiten. Also es gibt keinen Moment, glaube ich. Ich glaube auch, ich bin noch lange nicht angekommen. Es wird so viele Sachen, gibt es noch. an denen, wo ich einfach auch noch nicht vielleicht merke oder schon merke, dass mich in irgendeiner Weise.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Aber nicht cool verhalte und hoffe, dass ich es in meinem Leben noch irgendwie hinbekomme, das zu ändern.
Ich habe da auch irgendwie mega Bock drauf. Also ich sehe dem Ganzen auch positiv entgegen, weil ich immer denke, vielleicht mache ich ja jetzt irgendwas, was ich in 10 Jahren super unangenehm finde und das aber dann reflektiere. Und ich glaube, solange man offen ist und offen auch für Kritik und irgendwie offen ist dafür, an sich zu arbeiten, wird es halt nicht so schlimm. Also dann kann es eigentlich nur okay werden.
Ja, und der Charakter ist ja auch sowieso dynamisch. Das heißt, wir verändern uns, ob wir das wollen oder nicht. Und wir haben entweder die Möglichkeit dazu, selbst aktiv beizutragen, oder wir lassen uns passiv von außen verändern.
Alle 7 Jahre verändert sich auch der Körper, habe ich letztens nochmal gelesen.
Ja.
Und seit 7 Jahren habe ich irgendwas am Nacken. Also ich hoffe, dass das jetzt im 8. Jahr irgendwann weggeht, ehrlich gesagt. Hast du so Zimperlein? So mit 36, ne?
38.
Ach, was? So siehst du gar nicht aus.
Das macht das Schild.
Hast du schon irgendwas so bei Rücken oder wo, dass du denkst, boah, ich kann nicht mehr so saufen wie früher?
Ja, aber ich trinke eh kaum Alkohol, weil ich es nicht so vertrage tatsächlich. Also das merke ich extrem, Alkohol. Das,
Schlaf.
Kann ich gar nicht.
Auch.
Ja, das konnte ich aber noch nie. Ich brauche immer schon viel Schlaf. Also 7 Stunden. Muss ich schlafen. Das bin ich nicht so gut drauf. Aber körperlich muss ich sagen, bin ich extrem fit, aber ich mache auch krass viel Sport. Also,
echt jetzt?
Ja.
Wie viel?
Was mir fehlt?
Wie viel Sport machst du? Wie viel pro Woche?
5-mal die Woche.
Boah. Okay, und aber das auch gerne oder auch gezwungen? Also mit Fußfessel im Sport?
Nee, keine Fußfessel, aber also ich habe mich auch schon manchmal versucht, da zu fragen, inwiefern das irgendwie so ein bisschen Sucht ist auch. Aber ist schon ein bisschen Sucht auch. Aber ich bin halt auch sehr hyperaktiv und mir tut das voll gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir schlecht tut, sondern ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie dann über Grenzen geht, die gesundheitsschädigend sind, und ich esse auch trotzdem, was ich will. Und es ist jetzt nicht so, als würde ich mich so zwanghaft da reinbegeben, sondern es ist einfach nur dieser Drang nach Bewegung, nach diesem High und dieses Gutfühlen nach dem Sport. Das finde ich irgendwie geil. Und ich muss auch echt sagen, gerade für die Bühne ist es schon sehr.
Ja. Du bist ja jetzt auch auf Tour im April und März. Also viele Sachen sind auch schon ausverkauft, viele Gigs. Einige sind noch da. Also ihr kriegt noch Tickets für einige Städte. Wie ist das so? Wie bereitest du dich auf so eine Tour vor, außer Sport? Das machst du ja wahrscheinlich auch nicht nur, wenn eine Tour ansteht, aber gibt es da irgendwas, was du vorher schon mal so machst, um auf der Bühne performen zu können und durchhalten zu können?
Ja. Also, ich übe sehr viel, weil ich meistens immer irgendwelche Songs schreibe, die ich eigentlich noch gar nicht singen kann. Und muss ich üben. Ich bin ja gar nicht so eine wahnsinnig gute Sängerin, muss ich mal so zugeben. Das heißt, ich muss schon immer die Sachen gut üben. Und ich bin auch MD, also Music Director für die Band. Das heißt, ich schreibe momentan alle Arrangements, setze mich dann mit der Band auseinander, wer spielt was. Wir haben am Montag das erste Meeting, jetzt habe ich fast alle Noten fertig geschrieben und dann reden wir darüber, wer was wie spielt. Und dann mache ich die Setlist, die aber meistens Fronim, die Bassistin, mit der ich schon super lange arbeite, die kann das besser als ich. Ich schicke dann immer eine Setlist und sie dann immer so, danke für deinen Vorschlag. sie macht das dann noch besser. Sie hat wirklich ein sehr gutes
Händchen dafür. Ich habe mal was angepasst und ist alles rot.
Ja, genau. Ja,
okay.
Ja.
Da war schon viel Schönes bei mir, aber
korrekt.
Das kenn ich auch.
Ja. Nee, aber da bin ich auch sehr dankbar, weil ich hasse das auch sehr und sie macht das wirklich sehr gut. Ja, und dann sind wir gerade natürlich in den Vorbereitungen fürs Bühnenbild und für den Lichtaufbau. Ja, ich mache das nicht. Ich habe eine Idee und eine Vorstellung meistens und arbeite das dann mit dem Fussel, Flo Kuster, der Typ, mit dem ich schon seit 15 Jahren arbeite, zusammen aus und dann wird gebaut.
Oh, das ist schon geil. Wie läuft so ein Kreativprozess eigentlich bei dir ab? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Idee für eine Line und dann entsteht da alles andere drunter. Aber wie geht das bei, wie fängt das an? So, wenn du einen Song hast, Baum zum Beispiel, wie muss ich mir vorstellen, wie geht das los in deinem Kopf?
Kann ich so pauschal nicht sagen, ist immer unterschiedlich. Also kommt wirklich drauf an. Also entweder habe ich eine Sound-Idee, also ich höre dann irgendeinen Song und denke mir, in diesem Sound einen Song würde ich gerne machen, aber da habe ich noch gar nichts. Also noch keinen Text, kein nichts. Und dann fange ich am Laptop an. Oder ich habe eine Textidee, eine inhaltliche Textidee und schreibe dann zu diesem Thema. Aber ich kann auch, manchmal habe ich auch einfach nur eine Beat-Idee, mache einen Beat und dann gucke ich in meinen Text aufschrieben, sagt man das so, und schau dann, was ich da so drin habe, und dann habe ich manchmal auch nur so, ich schreibe mir auch oft so Wortspiele einfach nur auf oder Sachen, geil, die ich so, zum Beispiel das, weil ich hatte beim letzten Album einen Song, der heißt Nichts umsonst, und da hatte ich nur Nichts umsonst, alles kostet Zeit, weil ich einfach diese Zeit, das fand ich so geil. Oh,
das ist schon geil.
Und bei einmal hatte ich auch zum Beispiel die Situation, da wollte ich gerade einfach ein A produzieren, so ein Arpeggiator, und dann habe ich so durchgeskippt und habe geguckt und plötzlich habe ich einen gefunden, der gar nicht zu dem Song gepasst hat, aber der klang so nice. Dann wusste ich direkt, ich wusste schon genau, wie der Song am Ende klingt.
Was ist ein Arpeggiator?
Das ist ein, also wenn man quasi Akkorde drückt, dann werden die vom Arpeggiator aufgebrochen und dann spielt der einzelne Töne, die zu dem Akkord zugehören, in einer gewissen Geschwindigkeit, die man einstellen kann, entweder von unten nach oben, von oben nach unten oder so random alles durcheinander.
Okay.
Und das ist dann so ein bisschen so, klingt ein bisschen perkussiv. Also kann
geil.
Und ich liebe Arpeggiator. Ich arbeite super viel mit Arpeggiatoren. Ja.
Du
und
arbeitest auch mit Dudelsäcken.
Manchmal.
Auch krass, ja.
Ja, also da war es zum Beispiel so, dass ich einfach, dass es nur ein Arpeggiator war, der am Anfang war. Und dann war aber der Song auch in 15 Minuten fertig. Also das ist wirklich unterschiedlich.
Und es gibt auch mal Zeiten, wo es, wo ein Song vielleicht irgendwie echt Jahre braucht bei dir?
Nein, Jahre nicht.
Weil das hört man ja immer so, also ich kenne das, habe das noch nie gemacht und höre manchmal so von KünstlerInnen, ja, ich habe jetzt ein Jahr an meinem Album geschrieben, und ich denke mir so, krass, also es gibt Leute, die machen das in einem Tag, weil die so einen Run haben, also es ist ja immer komplett unterschiedlich, wie lang so ein Prozess, so ein Kreativprozess dauert bei irgendwem, ne?
Also ein Jahr brauche ich auch, um ein Album zu schreiben.
Ja, ach so, okay. Aber dann auch so, das gehört ja nicht nur das Schreiben dazu, sondern wahrscheinlich auch das Ausproduzieren.
Genau.
Okay.
Oder halt, also manchmal ist es, also vor allem halt, ein Album besteht ja aus vielen Tracks. Und dann hat man meistens den letzten Track, den man fürs Album schreibt, der ist dann vielleicht nur 2 Monate alt und der erste ist aber schon fast 2 Jahre alt.
Ja, okay.
Das passiert bei mir schon auch.
Wonach geht ihr, wenn es heißt, den releasen wir als ersten Song des Albums? Da würde ich nämlich immer sagen, okay, den ich am geilsten finde, aber das muss ja nicht immer der Beste sein, der mit den besten Erfolgschancen, oder?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht selbst entscheide. Ich habe immer eine Idee, was ich machen würde, aber ich halte sehr viel davon, innerhalb meines Teams die Kompetenzen des jeweiligen anderen zu akzeptieren, klingt irgendwie so, als würde ich alles in der Hand haben, sondern eher so, jeder hat seinen Arbeitsbereich. Ja, abzugeben. Jeder hat seinen Arbeitsbereich. Ich habe gar keinen Plan von, was könnte erfolgreich sein. Ich interessiere mich dafür auch überhaupt nicht. Ich höre kein Radio. Ich analysiere keine Zahlen. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Klicks. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel ich da irgendwie kriegen würde, wenn irgendwas irgendwie klickt. Ich habe keinen Plan. Und deswegen und da gibt's ja aber Leute, mit denen ich arbeite, deren Beruf ist das. Die machen das, die wissen das einfach besser als ich. Und wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann freue ich mich ja über deren Kompetenz, dass die das in dem Fall einfach besser wissen als ich. Das heißt, die reden mir nicht rein im künstlerischen Prozess. Und wenn ich fertig bin mit dem Album, dann gebe ich das denen und dann entscheiden die, weil die das besser wissen. Und so ist das immer eine sehr schöne Zusammenarbeit. Also ich weiß schon, was es für Pfeiler gibt. Also es gibt halt so Regeln, wie zum Beispiel, dass der zweite Track meistens eher so der Track ist, der so ein bisschen leichter ist oder meistens so ein bisschen mehr radiotauglich. Also gibt's so ein paar Regeln, aber so richtig steige ich da auch nicht durch.
Ich habe letztens von irgendwem gehört, dass man ganz schnell in den Chorus reintauchen muss, weil die Leute, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute so gering wird. Und die dann entscheidet sich, finde ich den geil, den Track, oder nicht?
Don't bore us, get us to the chorus.
Ja, aber wie schade ist das denn? Das ist ja so Generation TikTok. Ich habe nur 7 Sekunden Zeit, um mich auf irgendwas einzulassen. Wie schade.
Ja, das ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt. Das Gute ist ja auch, dass ich, das muss ja nicht Erfolg sein. Das ist halt, das ist auch wieder das Coole, dass ich jetzt so weich falle, kann mir das halt so Latte sein, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Also ist sehr angenehm.
Aber es ist schon alles auf Erfolg getrieben, oder? Also es ist so, man bewegt sich ja schon in der Branche, insbesondere in der Musikbranche, wo viel mit Ellbogen irgendwie passiert. Viele wollen irgendwie gelten, wollen den Spot auf sich haben. Wie siehst du denn, wie blickst du denn da drauf? Ekelt dich das an?
Ich stelle mir das halt sehr anstrengend vor. Also ich merke immer in der Promophase, das ist die Phase, die ich am anstrengendsten finde insgesamt, ja. Das tut mir nicht gut. Also wenn dann alle drumherum nur darum reden, wie irgendwas performt, ja, dann gibt mir das kein gutes Gefühl. Ich denke dann, ich gehe dann nicht nach Hause und fühle mich dann gut dabei. Und deswegen ziehe ich mich da eigentlich komplett raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Künstler oder Künstlerin da draußen gibt, die sagt, mir tut das voll gut, mich damit auseinanderzusetzen. Nee. Und also auch wirklich richtig erfolgreiche Leute so. Also ich habe auch mal ein Interview von Nina Chuba zum Beispiel gesehen. Ich glaube, es war Nina Chuba. Und auch von Domiziana zum Beispiel, ne? Die halt einfach sagen so, das fickt einen so krass. Wenn man plötzlich so einen Druck hat, dann geht so ein Song so komplett durch die Decke. Und dann erwarten die Leute ja auch, dass das weitergeht auf dieser Erfolgsebene. Und man selber hat es aber vielleicht da gar nicht so unbedingt vor, aber alle drumherum erwarten das halt. Und dann wird diese Erwartungshaltung auf dich übertragen und dann übernimmst du die irgendwann. Und das ist kein gutes Gefühl. So. Und das ist ja eigentlich voll krass. Und man denkt so, man guckt so Nina Chuba oder Miziana und denkt sich so, boah, die haben halt genau das, was alle wollen. Aber die Frage ist ja nicht, hast du das, was du immer wolltest, sondern fühlst du dich damit gut? Also wie fühlt sich das denn an? Wenn du dich damit scheiße fühlst, dann ist das ja nicht zu beneiden, denke ich mir dann auch manchmal. Deswegen glaube ich, es ist eher gut, wenn man sich versucht, davon ein bisschen fernzuhalten.
Voll. Und ich glaube auch, dass das so den Kreativprozess mega beeinflusst, wenn du dich damit beschäftigst. Wenn du unter dieser Voraussetzung kreativ sein willst, kannst du das halt nicht. Weil ich finde, Angst, Druck, Zweifel, die sind absolute Hämmer, was Kreativität angeht. Das ist einfach nicht machbar.
Ich glaube nicht, dass man das nicht kann, weil es Gegenbeweise gibt. Jetzt jemand wie Ali Tukowski zum Beispiel, das ist so ein Songwriter, der schreibt halt so nur Hits. Der schreibt nur Hits einfach. Und das ist ja sein Job. Also der weiß, wie es geht, der weiß, wie es läuft, der weiß, was er schreiben muss, damit die Leute das im Radio irgendwie geil finden. Und der kann das irgendwie bedienen, ja. Also ich glaube, wenn das so dein Steckenpferd ist, dann glaube ich, es gibt auch Leute, die treibt das so ein bisschen an. Aber ich glaube, wenn du so aus der rein künstlerischen Ecke kommst, und ich will damit jetzt nicht sagen, dass Alex Tukowski künstlerisch arbeitet, ja, das ist ja auch dann immer so schwierig zu sagen, aber wenn aber das immer so das ist, warum du damit begonnen hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich das eher einengt und dass du dadurch eher Musik machst, die so ein bisschen weniger mutig
generisch
ist. Ja, weniger mutig, weniger progressiv.
Ja, weil du weißt, was sich verkaufen lässt, so nach dem Motto.
Du denkst,
ne?
Du weißt, was sich verkaufen lässt.
Ja, voll.
Man sieht ja am Ende ja auch nur die, die es geschafft haben irgendwie, an der Oberfläche sind. Aber es sind so, so viele SongwriterInnen, schreiben jeden Tag 10 Tracks, die niemals jemand wirklich hören wird. So.
Ja, und das ist super traurig, finde ich, wenn man sich das so vor Augen führt, dass immer nur so ein ganz kleiner Bruch, die Eisbergspitze zu sehen ist. Dabei ist da unfassbar viel Potenzial überall. Ich hab das gleiche Problem so in der Schreiberinnenbranche, ne? Das ist so, da gibt's so viele Konzepte von guten Serien und guter Comedy, die gemacht wird. Und es sind immer nur die gleichen Konzepte und Themen, die man zeigt. So. Und das finde ich so schade, weil es ist wie so eine Maschinerie, wie so eine Mühle. Man nimmt immer nur die gleichen und gibt den voll vielen frischen Köpfen keine Möglichkeit. Das finde ich mega schade. Ärgert mich voll. Auch persönlich.
Ich muss da ganz oft an so eine Folge denken von Die Dinos. Kennst du Die Dinos?
Ja, klar.
Voll geile Serie, auf vielen
ich
Ebenen.
Ich liebe die, auch so gesellschaftlich so smart schon damals.
Super viele Themen aufgegriffen, einfach umgesetzt, gesellschaftskritisch. Und es gibt eine Folge, wo das Fernsehprogramm immer angepasst wird an das, was die Leute sehen wollen. Und die Leute werden immer dümmer. Und dann gibt es das Gegenteil davon, dass der Fernseher plötzlich abgeschafft wird und plötzlich müssen halt alle haben erst übelst Langeweile und danach gehen sie halt in so Kurse und bilden sich weiter und Charlene wird zu einer Chemikerin oder so. Ich weiß nicht mehr so richtig. Aber ich muss da so oft dran denken, weil ich halt auch merke, das ist halt so ein Kreislauf, ne? Wenn du halt den Leuten gibst, was du denkst, was die hören wollen, mit so nur ein bisschen weniger Anspruch, damit es halt trotzdem nicht nervt und die Leute halt hören. Und dann fällt die Komplexität, wird immer einfacher. Es wird immer einfacher und immer generischer und immer mehr einheitsbrei. Und irgendwann machen wir das Radio an und irgendwie alles klingt halt einfach gleich. Und ich habe schon das Gefühl, dass so die kommerzielle, erfolgreiche Popmusik im Vergleich jetzt zu den, keine Ahnung, 70er, 80ern immer so ein bisschen generischer geworden ist. So. Es gibt natürlich auch viele Ausnahmen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es schlechter geworden ist. Es ist halt jetzt viel breit gefächerter durch Internet und so sowieso. Aber ich finde schon, dass man dabei so ein bisschen zuschauen kann manchmal.
Aber das ist dann wiederum ja auch geil, dass du da so rausstichst, ne? Und das ist mir so auch aufgefallen bei den Interviews, die ich zu deiner Musik gelesen habe, dass super viele das aber auch sehen, dass du da so einen ganz anderen Weg einschlägst und auch dadurch irgendwie so sichtbarer wirst in dieser generischen Suppe, sage ich jetzt mal. Das ist schon krass, also dass die Leute, dass man, also ich habe den Satz gelesen, dass du Elektro, Hip-Hop, Folk, Soul-Elemente kombinierst, ein Klangteppich, der so bunt ist und gleichzeitig geordnet schön, halt so wirklich so Prosa, wie Leute sich das manchmal so so zusammenschreiben zu deiner Musik. Also ich habe mir so aufgefallen, Leuten ist das bewusst, dass du bewusst Dinge anders machst.
Das ist witzig, weil ich mache das ja gar nicht irgendwie absichtlich. Also zum einen bin ich viel zu nah dran, um das selber zu beurteilen, und zum anderen, ich glaube, ich lasse mich halt von dem inspirieren, was mich selbst kickt. Und es passiert natürlich auch, dass ich ganz quietschige Popmusik, die eigentlich total generisch ist, so feier. Das gibt's schon auch, aber ich höre halt auch so viel Sachen, die halt gar nichts damit zu tun haben.
Gibt's einen Guilty Pleasure Song, den du hörst?
Ach, für mich gibt's sowieso gar keinen Guilty Pleasure, weil ich finde, wenn man was geil findet, dann kann man das doch geil finden. Ich schäme mich nicht dafür, irgendwas zu finden. Ich würde mich jetzt nur schämen, was gut zu finden, wenn ich irgendwie weiß, okay, das ist jetzt aber verletzend für Menschen. Also da gibt's tatsächlich ein paar Sachen. Also zum Beispiel, ich mag KIZ sehr gerne, aber es ist für mich schwierig, auch damit so umzugehen, vor allem mit dem letzten Album, weil da halt auch wieder, obwohl es davor nicht so war, nee, nicht bei dem letzten, sondern dem davor, wieder so Begriffe benutzt worden sind, wo ich dachte so, ach man, warum? Das macht mich traurig dann irgendwie ein bisschen, aber ich feiere die Musik halt eigentlich, sowas gibt's halt, das finde ich, ist ein Guilty Pleasure für mich, aber ich schäme mich nicht, Popmusik zu hören, die sehr einfach gestrickt ist, warum sollte ich das?
Warst du mal Britney-Fan oder findest du Musik von Britney Spears?
Habe ich sehr gefeiert,
das ist der Inbegriff von Inbegriff von Pop eigentlich, ne?
Ja,
ich war Fan früher.
Ich auch, klar. Ich war auch ganz großer Fan von Stripped, von dem Album Stripped von Christina Aguilera. Also ich war tatsächlich, ganz am Anfang war ich auch voll auf Britney und dann bin ich aber eher Christina Aguilera Fan gewesen, muss ich sagen. Ich fand das so mutig, fand das so mutig. Und
die
Pink
war immer ein bisschen anders. Oh, Pink, ja.
Ja, also Misunderstood, das Album von Pink, was auch Linda Perry mitgeschrieben hat, ist einfach großartig.
Four Non-Blondes.
Ja.
Auch großartig. Wie stehst du zu Boybands?
Auch gut.
Westlife.
Nee, das
A1
nicht.
A1 heißen die, wie heißen die? Westlife.
Take That ich geil.
Ja.
Und Backstreet Boys finde ich auch mega geil.
Ich war immer Team NSYNC, aber ich war immer alleine damit.
Mag ich beides aber.
Ja, geile Songs auch, ne? Die immer noch, und das ist eine der wenigen Dinge, die ich mir merken kann, sind die Songtexte aus den 2000ern, die immer noch präsent sind bei mir im Kopf. Ich kann die mitsingen auf irgendwelchen Partys. Wirklich alarmierend, würde ich es fast bezeichnen.
Wieso findest du das alarmierend?
Ja, weil ich mir nichts anderes merken kann. Ich habe mir noch nicht mal meine Telefonnummer, weiß ich nicht. Meine PIN-Codes sind regelmäßig weg, aber die Songs von NSYNC, die sind da, vom kompletten Album.
Aber ich glaube, das war auch eine Zeit, wo man das Hirn noch anders verwenden musste. Ja. Ich habe letztens irgendwo gehört oder gelesen, dass das Hirn inzwischen anders gelernt hat zu denken und man inzwischen, man nennt es Google-Hören, weil man inzwischen, wenn man was vergessen hat, dann versucht man sich nicht daran zu erinnern, sondern man überlegt, wie könnte ich das jetzt googeln?
Das könnte ein neuer Song von Mine sein, Google-Hirn. Ich sehe es schon. Ich höre es schon.
Ich mache keine Werbung für Google. Sorry.
Okay, stimmt. Nestle-Hirn. Okay. Übrigens, an dieser Stelle ein kleiner Feedback. Rom-Com ist mein absoluter Lieblingssong. Ich liebe Rom-Com. Er hat mich einfach. Also das hat mich, den höre ich leider jetzt schon in Dauerschleife den ganzen Tag. Ich glaube, wird hier auch aus meiner Wohnung irgendwann geschmissen, wenn der noch einmal läuft. Naja, Mine, es hat mir echt viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen heute. Richtig geile Gedanken und Haltungen hast du, die zu Recht alle irgendwie feiern. Ich habe dir das im Off schon gesagt, dass ich gestern in meinem Freundeskreis gesagt habe, ich werde mit dir heute eine Folge aufzeichnen und alle waren außer sich, weil die sich so toll fanden. Weil die dich so toll fanden und finden. Und zu Recht. Jetzt weiß ich auch warum. Also, du bist auf Tour für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, da möchte ich auf jeden Fall mal hin und mich selber mal überzeugen von Mines Musik. Also, du bist unter anderem in Hannover, du bist in Leipzig, du bist in Kiel und weitere Termine gibt's überall. Ich gehe mal davon aus, Eventim und Co. Oder bist du da?
Ja, aber ich würde euch empfehlen, bei Love Your Artist eure Tickets zu holen.
So,
wenn ich das
sehr gut
anmerken darf.
Wenn ihr Bock habt, mehr über Mine auf Social Media zu erfahren, Mine Musik. Mine.musik.
Minemusik.de, genau.
Ah, so, Minemusik.de. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen,
alles Gute.
Vielen Dank
für die Einladung. Ich komme rum übrigens.
Geil.
Ich möchte rumkommen.
Sag Bescheid, ich schreibe dich auf die Gästeliste. Ich freue mich sehr.
Ich komme in Köln, komme ich rum. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ihr Lieben, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Denkt dran, liebt euch. Love is love. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüssi.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.